Ihr lieben Geschwister, wir wollen heute noch einmal das sechste Kapitel des Römerbriefes aufschlagen und zum letzten Mal einen Blick auf dieses sechste Kapitel werfen. Von Vers 18 an bis Vers 23 möchte ich uns den Text vorlesen. Die ganze Zeit ging es uns in diesem sechsten Kapitel um die Schilderung des Paulus, des neuen Lebens. Das sagt er im Kapitel 6 am Anfang, Vers 4, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und über dieses neue Leben als Kinder Gottes spricht er im Grunde genommen im ganzen sechsten Kapitel. Einiges davon haben wir uns auch schon angesehen. Das ist nun schon der fünfte Teil. Zuletzt haben wir über die Dankbarkeit gesprochen. Ein Leben in Dankbarkeit, ein Leben in der Heiligung ist es. Heute wollen wir fortfahren. Und wir wollen uns hinsetzen wie damals die Gemeinde in Rom und wollen uns Gedanken machen, was hat es für uns zu bedeuten. Also ich lese ab Vers 18 vor. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden, Sklaven der Gerechtigkeit, Diener der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Und jetzt bringt er Illustration. Er zeigt ihnen anhand von einem Beispiel, was er ihnen zu sagen hat. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so wie ihr früher in der Welt gelebt habt, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, denen ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, Diener Gottes, Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende oder als Ziel aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, und damit ist der ewige Tod gemeint. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns beten und stille werden. O Herr, gewinne du nun unsere Herzen, unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken, dass wir ganz Ohr und ganz Auge sind, auf dich ausgerichtet. Oh, dass du mit uns reden kannst und wir deine Worte nicht vergessen und der Satan nicht einfach nachher kommen kann und sie uns wegnehmen kann, was er so gerne tut, sondern dass sie aufgehe in unserem Herzen, dass sie Frucht bringe, dass sie uns präge für unser Leben. Dein Wort ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. So lass es heute Morgen in unser Herz hineinfahren, dass es alles aufdeckt, was du aufdecken möchtest. Oh, dass wir reich gesegnet sein können, vielleicht auch reich getroffen von deinem Wort und reich ermahnt, aber dass wir zurechtgebracht werden auf dem Weg, den du mit uns gehen willst. Oh, danke, Herr, dass du das tun willst, dass du jetzt auch mich an die Hand nimmst. Denn Herr, ich vermag nichts zu tun ohne dich. Oh, hilf, Herr, hilf, dass wir doch nun merken, dass du da bist und du redest und du uns aussegnest. Amen. Ein neues Leben. Ist es noch für uns so neu, dieses Leben? Da spreche ich jetzt gerade mal die Kinder Gottes selber an hier. Ist es wirklich so neu? Müssen wir uns darüber Gedanken machen? Ist es denn überhaupt notwendig, dass wir den Römerbrief durchgehen? Könnten wir nicht sagen, das Evangelium haben wir ja schon längst verstanden. Und somit ist doch auch gut. Man muss doch nicht arg viel mehr wissen. Manche Christen denken wirklich so. Und dann lesen sie ihre Bibel nur noch oberflächlich, manchmal auch gar nicht mehr. Und dann fällt es ihnen ganz schwer, dieses neue Leben für sich zu entdecken, zu lieben und darin zu leben. Wir wollen es nicht so halten. Wir wollen immer wieder neu für uns begreifen und verstehen, dass wir noch viel zu lernen haben. Und dass wir in der Glückseligkeit, von der die Bibel spricht, nur dann richtig hineinfinden, wenn wir in dieses neue Leben hineinfinden. Glückselig der, dem die Sünde vergeben ist, dem sie zugedeckt ist. Ja, wir wollen glückselig sein. Wir wollen dieses neue Leben lernen. Dieses neue Leben ist ein Leben in der Hingabe. Und das Beispiel, von dem der Paulus hier redet, das möchte ich euch einfach nochmal ganz kurz vorlesen, den Vers 19. Da sagt er es in folgenden Worten: Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Und dann sagt er, denn so, wie ihr einst früher in eurem alten Leben, also eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Nun, wie kann ich das für mich recht begreifen? Ich möchte es euch anhand von ein paar Beispielen versuchen zu erklären. Wir befinden uns in Rom und wir wissen, dass die Cäsaren ihr Volk, das römische Volk, durch Brot und Spiele bei Laune halten wollte. Und so habe sie allerlei ihnen Angebote. Und sie, die Römer, haben es willig aufgenommen, sind in den Circus Maximus und in andere Vergnügungsstätte gegangen und habe sich dort vergnügt und habe gespielt oder Spiele zugeschaut. Und sie haben es mit Hingabe getan, manchmal tagelang, und haben sich daran gefreut. Und nun sagt der Paulus zu denen Christen in Rom, die mit diesem Treibe vertraut waren: So wie ihr früher euch hingegeben habt in den Spiele, die ihr angeschaut habt, wo ihr euch vergnügt habt, wo ihr gelacht habt, so gebt euch jetzt mit dieser gleichen Hingabe hin für den Herrn Jesus Christus. Als junger Mann, 13, 14 Jahre alt, habe ich mit Herzen gern Fußball gespielt. Das war meine große Leidenschaft, Fußball. Und habe immer geträumt, Bundesligaspieler zu werden. Jawohl, wer träumt es nicht? Und dann habe ich für mich trainiert. Ich habe dann auch im Verein gespielt, aber ich habe für mich trainiert, ganz allein. In unserer, also Hof, an der Garage, gab es also genügend Platz, da war die Hauswand und dann habe ich gekickt, der Ball immer wieder hin. Und manchmal bin ich sogar dann auf den Fußballplatz gegangen, ganz allein, und habe für mich geübt, Flanke zu schlagen. Bin gerannt auf der linken Seite, auf der rechten Seite und habe Flanke geschlagen. Warum habe ich das gemacht? Ich habe einfach große Freude am Fußball gehabt. Das war meine Leidenschaft. Und so sagte Herr Jesus zu mir: So wie du früher geübt hast, wie du dich angestrengt hast, wie du die Zeit dir genommen hast, um Fußballspiele noch besser zu lernen, so streng dich jetzt an. So bemühe dich jetzt. Bemühen wir uns so?
Was ist es bei euch? Ich weiß es nicht, was ihr vielleicht in dieser Welt so gerne macht, was ihr so gerne tut, was früher vielleicht in eurem Leben eine ganz große Bedeutung hatte. Was ist es bei euch? In Athen gab es etwas, das war wie eine Seuche. Davon redet dann einmal der Apostel Lukas, so muss ich es sagen, in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel und sagt es mit diesen Worten. Die Athener, alle Athener nämlich, und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Ist das nicht heute noch ein Volkssport? Etwas Neues zu sagen und zu hören. Damals sind sie auf der Straße in Athen gestanden. Und der eine hat dem anderen erzählt, was er Neues wusste, von neuen Göttern, von neuer Mode, von Geschichten, die einfach geschehen sind, vom Nachbarn, von anderen Leuten, von Unfällen, was eben auch in so einer großen Stadt wie in Athen passiert. Und die Leute haben damit stundenlang verbracht. Sie redeten und redeten und redeten. Aber dabei ist gar nicht viel herausgekommen. Es hat ihnen nicht wirklich geholfen. Es hat sie auf ihrem Weg nicht vorangeführt. Es war das alte Leben. Das Leben ohne Gott. Der Paulus muss dort auf dem Areopag von dem unbekannten Gott sprechen. Den will er ihnen verkündigen. Dann redet er von der Auferstehung. Und sie lachen und spotten. Das ist nicht ihr Thema. Sie haben andere Themen. Was sind unsere Gespräche? Was ist unser Rede? Habt ihr euch schon mal darüber Rechenschaft gegeben? Habt ihr schon mal gezählt, wie viele Worte ihr sprecht am Tag? Und dann versucht rauszufiltern, wie viel von denen Worte mit dem neuen Leben zu tun haben und wie viel von denen Worte mit dem alten Leben zu tun haben. Machen wir uns die Mühe. Leben wir bewusst als Kinder Gottes? Können wir überhaupt reden von dem Neuen, was mit Jesus Christus in unser Leben gekommen ist? Sind wir dazu in der Lage? Interessiert es uns so wie dieses alte Leben, von dem wir stundenlang reden können? Versteht ihr? Interessiert uns dieses neue Leben? Nun wollen wir über den Herrn Jesus reden. Nun wollen wir uns mal über das Gebet Gedanken machen. Nun wollen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir ein Zeugnis hier sein können, in unserer Wohnung, in unserem Haus, an unserem Ort, in unserer Straße. Nun wollen wir einmal uns überlegen, wie das mit der Sühnung geschehen ist, dass der Herr Jesus am Kreuz dort für uns zur Sünde geworden ist. Darüber kann man doch nicht reden, sagt jetzt vielleicht der eine oder andere. Doch, darüber kann man reden. Und wisst ihr, wenn man anfangen darüber zu reden, passiert etwas ganz Wunderbares. Das neue Leben wird in unserem Alltag Realität. Wirklich, es breitet sich aus. Und wir sagen, ich muss ja gar nicht über diesen ganzen Kram immer erzählen, wo die ganze Welt drüber redet. Lass doch die Welt darüber reden. Das ist nicht mehr unser Leben. Das sind nicht mehr unsere Themen. Natürlich ist ein Anschlag geschehen vor über einer Woche dort oben in Norwegen und viele Menschen sind umgekommen und man kann sich darüber Gedanken machen. Aber, frage ich mich, bringt es mich in meinem Weg, den ich gehe, himmelwärts voran, wenn ich über diese Dinge die ganze Zeit rede, über die ganzen Katastrophen in der Welt? Oder über das Geschäft, über die Arbeit, über alle möglichen Sachen, wo man dort auch reden kann, über das eigene Haus und was man dort machen muss. Natürlich muss man darüber reden. Natürlich muss man sich darüber Gedanken machen. Aber gibt es daneben noch etwas anderes? Nehmen wir diese Anregung von dem Paulus ernst, dass wir sagen, so wie du dich früher hingegeben hast in deinem alten Leben, so gib dich jetzt dem Herrn Jesus Christus hin. Wenn man umzieht, wenn man einzieht, wenn man einen Raum gestaltet, wo man dann Möbel hinstellt und man streicht Wände und man legt einen Fußboden, wie viel Gedanken macht man sich darüber? Oh, wie viel Gedanken macht man sich darüber? Wie kann man sich damit beschäftigen? Aber machen wir uns genauso viel Gedanken über das neue Leben? Wie oft sind die Früchte aus unserem Reden und aus unserem Tun welche, denen wir uns eigentlich schämen müssten, die zu unserem alten Leben gehören und nicht zu unserem neuen Leben? Es ist so leicht, dieses alte Leben auch als Kind Gottes weiterzuleben. Es ist so leicht, einfach auch diese Gewohnheiten, die man von früher hat, weiter zu pflegen. Der Paulus macht es ganz klar, wie es also, was ihm auf dem Herzen liegt, und er sagt es in dieser Weise: Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Eifrig, mit viel Zeitaufwand, mit viel Kraftaufwand, mit viel Fantasie. Machen wir das so? Gehen wir so unser neues Leben an? Ich nehme mir viel Zeit dafür. Es darf mich viel Kraft kosten, so wie mich vorher es viel Kraft gekostet hat, all die möglichen Dinge zu machen, die ich in der Welt getan habe. Es darf mich viel Kraft kosten und ich benutze und gebrauche meine ganze Fantasie. Wenn ich eine biblische Geschichte lese, dann bin ich mittendrin, dann setze ich mich dort an die Straße, wenn der Herr Jesus vorübergeht. Und ich schaue mir das genau an. Und ich nehme mir Zeit. Darum geht es. Er sagt in den Römer, ihr habt vorher in eurem alten Leben euch so viel Zeit genommen für die Dinge. Mit so viel Eifer habt ihr sie betrieben. Ich wünsche mir, dass ihr jetzt so dem Herrn dient. Wäre das nicht merkwürdig, wenn wir voller Freude irgendetwas Irdisches hier auf dieser Welt tun könnten und in dem Augenblick, wo wir zur Bibel kommen und sie aufschlagen, ist es für unsere Mühe erlascht. Es ist für uns keine Freude. Es ist für uns keine Glückseligkeit. Es geht für uns keine Sonne auf, wenn wir darin lesen. Wäre das nicht merkwürdig? Das soll es doch ganz genauso sein. Und wenn wir dann eben zum Herrn Jesus kommen und ihm unsere Anliegen bringen und ins Gebet gehen, dann sollen wir sagen: Herr, früher habe ich mir viel Zeit genommen, um mit Menschen zu reden über alle mögliche Dummheiten. Und alle mögliche Dummheiten selbst begannen. Jetzt nehme ich mir Zeit, um mit dir zu reden. Und die Gedanken, die ich jetzt habe, sollen gute, sollen himmlische, sollen Gedanken deines Wortes sein. Ich möchte jetzt dich loben und dich preisen. Das wäre gut. Ein Leben in der Hingabe. Aber es ist noch mehr. Es ist nicht nur ein Leben in der Hingabe, um dem, worum es dem Paulus geht, sondern es geht ihm im Grunde genommen auch darum, dass er sagt, dieses neue Leben ist ein Leben als
Diener der Gerechtigkeit. In Vers 18 und Vers 19 taucht genau dies auf. Ich lese jetzt bloß den Vers 18. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden, Diener der Gerechtigkeit geworden. Versteht ihr? Vorher haben wir der Sünde gedient. Und das ist eigentlich schrecklich. Jetzt sind wir Diener der Gerechtigkeit. Was heißt es eigentlich, Diener der Gerechtigkeit? In der Bibel wird die Gerechtigkeit immer in Zusammenhang gebracht, auch mit der Wahrheit. So können wir es vielleicht versuchen, ein bisschen für uns rauszufinden. Ich will mit euch diesen Psalm 45 aufschlagen. Psalm 45, Vers 5. Da steht es mal in diesem messianischen Psalm in folgender Weise von dem Herrn Jesus beschrieben. In deiner Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit. Ein Diener der Gerechtigkeit darf ich sein. Ein Diener der Wahrheit. Sollte mein Herz nicht sich freuen und jubeln, dass ich so ein Diener sein kann? Wie geht es euch? Wie seht ihr eigentlich euren Dienst? Manche beschweren sich ganz oft und sagen, das ist ungerecht, sagen sie. Entweder in Bezug auf ihre Arbeit, Familie, Nachbarn, Freunde, Bekannte, vielleicht sogar Gemeinde. Das ist ungerecht, sagen sie. Und dann leiden sie darunter. Jetzt aber, wenn ich ein Kind Gottes bin, darf ich der Gerechtigkeit dienen. Diesem Herrn, der gerecht ist, seiner Sache, die gerecht ist. Es gibt keine andere Sache auf dieser Erde, welche in der Weise gerecht wäre, wie seine Sache. Diener der Gerechtigkeit, Diener der Wahrheit. Wie viel Leid haben wir in unserem Leben schon dadurch erfahren, dass wir angelogen wurden? Das hat uns gekränkt, das hat uns unwahrscheinlich verletzt. Und jetzt dürfen wir durch den Herrn Jesus Christus Diener der Wahrheit sein. Alles, was er sagt, alles, was er tut, ist wahrhaftig. Hier werde ich nicht belogen. Hier werde ich nicht betrogen. Oh, wie sehr muss uns dieser Dienst eigentlich auf dem Herzen liegen. Wie kostbar muss es uns sein, dass wir der Gerechtigkeit dienen können. Siehst du das in deinem Dienst an deine Kinder? In der Arbeit? Im Zeugnis, was wir geben, vielleicht zu Hause in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde, in dem Dienst, den wir tun. Sonntagsschule, Büchertisch, Krankenhaus singen, was auch immer wir machen, ob wir mithelfen zu organisieren, zu planen, dass wir sagen, diese Sache ist eine Sache der Gerechtigkeit. Hier lohnt es sich anzustrengen. Hier lohnt es sich zu investieren. Hier lohnt es sich, wirklich auch Zeit zu nehmen. Ich bin ein Diener der Gerechtigkeit. Ist es für euch eine Ehre, solche Diener sein zu dürfen? Jetzt im Zeltlager in der kommenden Woche, einige, die hier sind, sind im Zeltlager in der kommenden Woche mit dabei. Arbeite mit. Wenn es hart wird, wenn ihr müde werdet, wenn ihr genervt seid, seht ihr das dann noch? Könnt ihr es sehen? Diener der Gerechtigkeit? Ich darf ein Diener der Gerechtigkeit sein. Diener der Gerechtigkeit ist im Grunde genommen auch ein Diener des Wortes. Im Psalm 119 wird es mal genau so miteinander verbunden. Psalm 119 und der 160. Vers heißt es in folgender Weise: Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Die Summe deines Wortes, die Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Ich bin ein Diener des Wortes, wenn ich ein Diener der Gerechtigkeit bin. Seid ihr Diener des Wortes? Ein neues Leben. Ein Leben in der Nachfolge. Ein Leben in Jesus Christus. Ein Leben als Diener des Wortes. Die Juden, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, über die wir uns oft ereifern, weil sie den Herrn Jesus verfolgt haben und ihn töten wollten und ihn am Ende auch ins Kreuz gebracht haben, haben sich viel Mühe mit dem Wort gemacht. Wenn die Bibel abgeschrieben wurde auf den Schriftrollen, haben sie die einzelnen Buchstaben gezählt, pro Seite, und haben sich die Anzahl der Buchstaben notiert, damit sie sicher gehen können, dass sie nichts vergessen. Treu und sorgfältig das Wort Gottes übermitteln, weitergeben, beim Aufschreiben. Das haben Menschen getan, oft Menschen, die den Herrn Jesus gar nicht kannten, aus Ehrfurcht vor diesem Wort. Ein Kind Gottes ist ein Diener des Wortes. Nun frage ich mich, wenn ich dem Schriftgelehrten begegne, der eben vielleicht den Herrn Jesus gar nicht kannte, und er steht vor mir und sagt: Schau, ich habe sie gezählt, diese Worte. Ich habe sie aufgeschrieben. Ich habe sie mir betrachtet. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich nur drüber weggelesen. Ich wusste gar nicht, dass dieses einzelne Wort da überhaupt steht. Ist mir nie aufgefallen. Wie kann ich ein Diener des Wortes sein, wenn ich dieses Wort nicht kenne? Kann der Herr uns in Situationen führen, wo er uns Menschen über den Weg laufen lässt, die bestimmte Fragen an uns richten, die ihnen Not machen? Warum ist es eigentlich nicht biblisch, sich zu tätowieren? Was heute ja eine Mode ist. Jeder tätowiert sich. Wer könnte darauf eine Antwort geben und die Bibel aufschlagen und sagen: Da, im Alten Testament steht es, in der Mosebücher finden wir es, dass sie es nicht machen sollen, die Kinder Gottes. Versteht ihr? Ein Diener des Wortes. Wenn ich Hausherr bin und ich habe 10 Diener und ich kenne sie genau, ich würde nur den Diener losschicken, von dem ich wüsste, er ist in der Lage, diesen Dienst zu tun. Er kann wunderbar ein Boden reinigen. Er kann wunderbar ein Essen bereiten. Er kann wunderbar die Gäste empfangen. Ihn würde ich nehmen. Ihn würde ich aussuchen. Kann der Herr uns aussuchen? Kann der Herr uns losschicken und sagen: Diene mir am Wort, diene. Das sind Menschen, die sind in der Verirrung. Die werden jeden Tag vom Teufel angelogen und sie glauben diese Lüge. Nun komm und sag ihnen mein Wort. Sei ein Diener des Wortes, ein Diener der Gerechtigkeit. Das Wort Gottes ist zu wenig in dieser Welt vorhanden, wird zu wenig in diese Gesellschaft hineingebracht. Wir scheuen uns, darüber zu reden. Aber ein Diener der Gerechtigkeit ist ein Diener des Wortes. Und ein Diener der Gerechtigkeit, der kann sich dieser Gerechtigkeit, von der er spricht, der Gerechtigkeit Jesu, rühmen. So steht es einmal im Psalm 71, Vers 16. Das möchte ich auch noch mit uns aufschlagen. Psalm 71, Vers 16 heißt es in folgender Weise: Ich will kommen in der Kraft des Herrn, des Herrschers. Ich will rühmen deine Gerechtigkeit, dich allein. Psalm 71, Vers 16. Rühme wir seine Gerechtigkeit. Wisst ihr, wenn man in der Gemeinschaft mit Menschen ist, erfährt man sehr schnell, was die Menschen umtreibt. Wisst ihr, woran man das merkt? Davon redet sie. Das ist klar. Davon redet sie. Das machen wir ja genauso. Aber wenn ich von Jesus Christus umgetrieben werde, von seiner Gerechtigkeit, die er für mich bewirkt hat, durch seinen Gehorsam, durch die Erfüllung des Gesetzes, wenn ich davon umgetrieben werde, werde ich anfangen, diese Gerechtigkeit zu rühmen. Wo ist eine Gerechtigkeit größere, schönere als seine? Geht es uns so? Sind wir solche Diener der Gerechtigkeit? Rühmen wir uns seiner Gerechtigkeit? Worüber habt ihr in der letzten Woche euch freuen können? Worüber habt ihr euch gerühmt? Was ist unser Schmuck? Was ist unsere Herrlichkeit? Was ist das, was uns am wertvollsten ist? Ist es nicht eher seine Gerechtigkeit? Und wir als Diener der Gerechtigkeit rühme ihn, rühme diese Gerechtigkeit. Es wird zu wenig gerühmt in dieser Welt. Es wird zu viel Falsches gerühmt. Zu viel Menschen werden gerühmt. Zu viel Stars und Sternchen gibt es, die allesamt gar keine Stars und Sternchen sind. Aber der eine, der Morgenstern, der Herr aller Herren und der König aller Könige, ihn rühme, seine Gerechtigkeit. Das ist unser Auftrag, das ist unser neues Leben. Noch ein letztes zu diesem Dienst der Gerechtigkeit. Wir sind Diener der Gerechtigkeit. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 9, wird einmal von diesem Dienst gesprochen. Und es wird von diesem Dienst etwas Wunderbares gesagt. Zuerst wird von dem Dienst im Alten Testament gesprochen. Und es wird so gesagt, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, damit ist gemeint der Dienst des Gesetzes Mose, als er im Grunde genommen dort auf dem Berg Sinai in der Gemeinschaft mit dem Herrn erfüllt wurde von seiner Herrlichkeit und ein strahlendes Angesicht hatte. Also wenn dieser Dienst schon so eine große Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Da werde ich ganz klein und bin beschämt, wenn ich den Vers für mich lese, wisst ihr? Dann sage ich mir, Herr, wie wenig bin ich noch in der Lage, dir zu dienen. Du erklärst mir in deinem Wort, dass dieser Dienst der Gerechtigkeit, in den ich gestellt bin, von Herrlichkeit überfließt. Und ich muss dir bekennen, ich weiß wenig von dieser Herrlichkeit, von dieser überfließenden Herrlichkeit. Mir kommt dieser Dienst manchmal mehr wie eine Last vor, auf meiner Schulter, die mich drückt, die mich beschwert, die mein Herz schwer macht. Und du sagst mir, dieser Dienst ist ein Dienst von überfließender Herrlichkeit. Wir wollen ganz neu versuchen, unseren eigenen Dienst zu verstehen. Wo stehe ich? Jeder sollte sich das einmal fragen. Bin ich wirklich ein wiedergeborener Christ? Sehe ich meinen Dienst, mein Leben mit Jesus so? Ein Leben in überfließender Herrlichkeit. Das ist die Tatsache, das ist die Realität. So beschreibt es die Bibel.
So soll ich es für mich annehmen. Das liegt für mich bereit. Jetzt möchte ich es mal von der anderen Seite her aufgreifen. Das liegt für den Diener der Gerechtigkeit bereit. Es wundert mich nicht, wenn ein Christ dem Herrn nicht dient, dass er nicht zufrieden ist. Er kann von dieser Herrlichkeit nichts erfahren. Er ist nicht unterwegs für den Herrn. Er ist kein Diener. Er dient sich, er dient seiner Familie, wie es die Welt tut. Das macht er. Gar nicht anders. Dafür ist er da, dafür hat er Zeit. Aber er kann nicht dem Herrn dienen noch richtig. Und dann fehlt ihm diese Herrlichkeit. Und dann fehlt ihm alles, wodurch er auch in der Lage wäre, für diesen Herrn Werbung zu machen. Versteht ihr? Hier muss ich mich fragen, habe ich etwas von dieser Herrlichkeit erfahren, von dieser überfließenden Herrlichkeit? Ist es ein Bestandteil meines Lebens mit Christus? Niemand kann diesem Herrn dienen, der nicht von der Herrlichkeit dieses Herrn ergriffen wird. Jeder, der diesem Herrn dient, wird in seinem Dienst erfahren, was für ein herrlicher Herr es ist. Wie viel Herrlichkeit in diesem Dienst liegt. Wie viel Wunder. Wie viel göttlicher Beistand. Da fliegen die Engel und behüte und bewahre uns. Nicht, dass wir sie sehen. Manchmal schenkt es Gott auch in seiner Gnade in der Kirchengeschichte, dass sie sichtbar geworden sind. Aber da sind sie. Versteht ihr? Unser Dienst, unseren Auftrag. Was für ein herrlicher Auftrag, was für ein herrlicher Dienst. Wenn ihr diese Herrlichkeit nicht kennt, dann bittet den Herrn darum, dass er euch diese Herrlichkeit offenbart. Dann seid aber auch bereit, ihm zu dienen. Dann lasst euch rufen, dann werdet Diener der Gerechtigkeit und ihr werdet diese Herrlichkeit erfahren. Und sie wird euch erfüllen, diese Herrlichkeit. Sie wird euch satt machen. Sie wird euch selber zum Überfließen bringen. Darum geht es, ein Leben als Diener der Gerechtigkeit. Noch 5 Minuten, dann sind wir am Ende angekommen. Ich muss zum Schluss, das kann ich jetzt leider nicht mehr in der Ausgiebigkeit ausführen, noch etwas Drittes sagen zu diesem neuen Leben. Lasst uns kurz noch einmal für einige Minuten zurückkehren in den Römerbrief Kapitel 6. Also, ein neues Leben ist ein Leben in der Hingabe, ein Leben als Diener der Gerechtigkeit, aber auch ein Leben im Blick auf die Ewigkeit. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei, Vers 22, und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende oder aber als Ziel aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist gar nicht leicht, als Mensch hier auf dieser Erde zu leben und die Ewigkeit vor Auge zu haben. Aber wenn es durch Gottes Gnade mir gelingt, dass ich die Ewigkeit vor Auge habe, dann ist mein Kompass immer in der richtigen Ausrichtung. Versteht ihr? Das ist wie der Läufer, der Marathonläufer. Der bricht auf, 42,5 Kilometer. Aber er hat das Ziel vor Auge. Er hat es exakt vor Auge. Er kann es noch nicht sehen. Aber er will dorthin. Das bestimmt seinen ganzen Lauf. So muss die Ewigkeit unseren Alltag bestimmen. Wenn das ewige Leben nicht vor uns steht, steht nur noch dieses irdische und zeitliche Leben vor uns, mit all ihrer Mühe, mit all ihrer Last. Gestern saßen wir bei einer Familienfeier zusammen in einem Lokal. Am Nachbartisch hat jemand seinen 80. Geburtstag gefeiert und wie immer werden natürlich dann auch schöne Reden gesprochen über das Leben und wie wertvoll es ist. Nun, wenn ich die Bibel aufschlage, im Psalm 90 lese ich aber was ganz anderes von dem Leben, wenn es 70 oder 80 Jahre währt. Was lese ich dann davon? Und alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Sind wir doch mal ganz ehrlich, so empfinden wir das doch auch. Unser Leben währt 70 und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Ja, genau so ist es. Das ist das Leben. Es ist wirklich so. Und wenn ich nur diese Mühsal und diese Last vor Augen habe, kann ich mich nicht freuen. Es ist nichts da, was mir Hoffnung gibt. Nichts, wofür es lohnt zu leben. Warum soll ich eigentlich jetzt wieder renovieren, wenn in 5 Jahren wieder alles kaputt ist? Die Hausfrau sagt, warum soll ich spülen, wenn am Abend schon wieder das Geschirr dreckig ist? Warum soll ich Wäsche waschen? Morgen kommt er nach Hause, der Sohn oder die Tochter, und alles ist wieder voller Schmutz. Versteht ihr? Da ist Mühsal. Warum soll ich arbeiten? Warum jeden Tag aufstehe? Warum mir immer das anhöre, was ich da also auch alles vorgesetzt bekomme? Den Ärger. Aber wenn ich aufstehe und ich schaue auf den Herrn Jesus Christus und ich schaue in den Himmel, in sein Reich und ich sage, Herr, heute bin ich einen Tag näher auf meiner Reise. Einen Tag näher. Es dauert nochmal lang. Und ich bin bei dir. Ich habe die Ewigkeit vor Augen. Ich habe ihn vor Augen. Dann wird mein Leben ein erträgliches, nicht nur ein erträgliches. Dann wird es ein Leben, was sich lohnt, was Hoffnung hat. Was einen Ausblick hat. Und was jedem sagen kann, der verzweifelt ist, du da ist ein Erlöser, der lebt. Der bringt seine Schafe zu sich nach Hause in die Herrlichkeit und richtet ihnen himmlische Wohnungen ein. Er bezahlt mit seinem eigenen Blut. Er vergibt ihre Sünde. Er hat sich selbst ans Kreuz nageln lassen, ist zum Fluch geworden. Willst du nicht mit auf den Weg in die Herrlichkeit, ins Paradies, da wo Gott wohnt, wo er sein Zelt aufschlägt, wo er seine Wohnung hat? Wo keine Krankheit mehr ist, kein Leid und kein Schmerz. Machen wir es so? Sehen wir es so? Wenn ich die Ewigkeit vor Augen habe, dann habe ich für diese Zeit und für mein Leben in dieser Zeit ganz andere Themen und beschäftige mich nicht mehr als notwendig mit dem Irdischen. Der Paulus erklärt es einmal im Philipperbrief der Gemeinde in Philippi mit diesen Worten. Die soll am Schluss uns auch ein Stück weit ermutigen, vielleicht aber auch ermahnen. Philipper 3, Vers 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Und dann sagt er zu ihnen, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Macht's nicht so wie diese Welt. Sie sind irdisch gesinnt. Für sie gibt es nichts anderes. Sie reden über nichts anderes. Sie haben die Ewigkeit nicht vor Augen. Sie haben noch kein Bürgerrecht im Himmel. Aber ihr, wenn ihr Christus seid, wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr in einem neuen Leben lebt, dann habt ihr ein himmlisches Bürgerrecht. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wo seid ihr Bürger? Hier auf der Erde oder im Himmel? Ist es nicht schön, jetzt schon ein himmlisches Bürgerrecht zu haben? Ich möchte es mal von der Seite her zusammenfassen. Wenn ich die Bibel lese, und ich hoffe, ihr macht es für euch, dass ihr sie von vorne nach hinten durchlest, dann treffe ich auf viele Stellen, im Alten wie im Neuen Testament, wo von Gottes Reich die Rede ist. Dann nehmt euch einen Stift und streicht euch diese Stelle an. Und wenn ihr dann in eurem Alltag, in der nächsten Woche, wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, es ist so mühevoll, es ist so notvoll, es ist so elend, dieses Leben, dass er sagt, so, und jetzt schlage ich diese Bibelstelle auf. Und jetzt schaue ich mir diese Bibelstelle an. Ich möchte ein Leben führen im Blick auf die Ewigkeit. Das war dem Paulus sein Leben. Deswegen kann er hier auch sagen, denn Philipper, seid meine Nachahmer. Er hat nur das Reich Gottes vor Augen gehabt. Dafür hat er gearbeitet. Dafür ist er gereist. Dafür hat er gelitten. Dafür hat er sich steinigen lassen. Dafür hat er sich verfolgen und beleidigen lassen. Oft von Gemeinden, die er selbst hat gründen dürfen, wie in Korinth. Aber das war sein Blick. Er tat alles um der Auserwählte willen. Da hat er Gott vor Augen gehabt und seinen Heilsplan. Oh, wenn wir das genau so tun könnten, wenn wir in unsere Arbeit treten, ob es zu Hause ist, in der Küche oder auch in der Firma, zu sagen, ich habe hier, wenn ich hier meine Arbeit tue, die Ewigkeit vor Augen. Und darum geht es mir. Nicht irdische Schätze zu sammeln. Was bringt es mir, wenn ich reich werde? Was bringt es mir, wenn ich die Anerkennung dieser Welt habe und am Ende vor dem Thron Gottes stehe und er mir sagen muss, ich kenne dich gar nicht. Aber wenn ich himmlische Schätze sammle, wenn ich den Herrn bestürme, vor seinem Thron rede, Herr, ich möchte himmlische Schätze sammeln, die Ewigkeitswert haben. Es ist mir wichtig, für die Ewigkeit zu arbeiten und zu leben. Die Ewigkeit vor Augen zu haben. Mein ewiges Leben, was ich in dir habe und führen darf, dann im Himmel in der Herrlichkeit. Wollt ihr das für euch so machen? Wollt ihr ihn bestürmen und ihm sagen, Herr, lass du mir deine Ewigkeit vor Augen stehen und schenke mir, dass ich himmlische Schätze sammeln kann? Dann wird der Herr euch anleiten und euch helfen, ein Leben zu führen im Blick auf die Ewigkeit. Und diese Zeit wird erträglicher sein. In Anbetracht der vor uns stehenden Herrlichkeit ist die Mühsal dieser Zeit erträglich. Sie ist gut zu ertragen. Aber wenn wir sie nicht haben, die vor uns liegende Herrlichkeit, ist dieses Leben unerträglich. Man kann es nicht ertragen. Es ist wirklich Mühsal. Es ist wirklich schwer. Möge der Herr uns helfen, dass wir ihn und sein Reich vor Augen haben. Ich möchte am Schluss noch mit uns still werden und beten. O Herr Jesus Christus, wenn wir das so lesen in deinem Wort, dass dieser Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließt, dann sind wir traurig und beschämt, weil wir so wenig noch von dieser Herrlichkeit bisher entdeckt haben. Wir empfinden unser Leben als mühevoll, als eine Last. Es ist anstrengend. Und Herr, du bist gekommen, um uns zu erretten und uns in dieses neue Leben hineinzuführen, als Diener der Gerechtigkeit, dass wir diese Herrlichkeit bei dir entdecken, deine Herrlichkeit, dass wir darin leben und selber überfließend werden. Herr, hilf uns, wir stehen da am Anfang und bekennen dir, dass es uns so schwer fällt, diese Herrlichkeit wahrzunehmen, ja, sie auch zu begehren. So viele andere Begierde sind noch in unserem Leben da, in unserem Herzen. O Herr, räume du auf in unsere Herzen, dass wir ein Verlangen nach dir und deiner Gegenwart haben, nach deiner Herrlichkeit, nach der Gemeinschaft mit dir. Ja, hilf uns, dass wir ein Leben führen können in der Hingabe. wirklich auch uns ganz dir hingeben. Nun danken wir dir, dass wir mit dir in die neue Woche gehen dürfen und du uns vorangehst. Du willst selbst dieses neue Leben in uns bewirken, dass es wächst. Herr, wir danken dir dafür, dass wir auf deine Gnade vertrauen dürfen und wissen dürfen, dass du dies auch bewirken willst, von dem du hier im 6. Kapitel im Römerbrief redest. Aber hilf uns auch, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Amen.